Herzlich willkommen zum OT3D-Werkstatt-Podcast, deinem Insider-Podcast, wenn es um die digitale Revolution in der Orthopädie-Werkstatt geht. Entdecke, wie innovative Technologien, wie zum Beispiel der 3D-Druck, deine Arbeitsprozesse im Sanitätshaus oder der Orthopädie-Werkstatt verändern und welche Chancen sich daraus für dich ergeben. In jeder Episode bieten wir praxisnahe Einblicke, Experteninterviews und wertvolle Tipps, um dein Unternehmen auf die nächste digitale Stufe zu bringen. Egal, ob du Geschäftsführer, Orthopädietechniker oder technikbegeistert bist, hier erfährst du alles, was du über die Zukunft der Orthopädietechnik wissen musst. Eine Produktion von druckerfachmann.de. Hallo und herzlich willkommen in der OT3D-Werkstatt. Ich bin Dominik Heinz. Und wenn du dich immer wieder dabei ertappst, wie du stundenlang am Gipsmodell feilst, weil es schön aussehen soll, naja, dann ist die heutige Folge genau richtig für dich. Also bleib einfach mal dran. Denn wir sprechen heute über etwas, das in der Orthopädietechnik fast schon ein Glaubenssatz ist. Und zwar, Gips ist Kunst. Ich werde so ein bisschen mal dem Dennis hinterfragen, von wegen, ob das denn wirklich der Fall ist, ob es wirklich eine Kunst ist. Ich versuche heute mal ein bisschen zu verstehen, wie dieser Gesamtprozess auch funktioniert. Und ich bin nämlich der Überzeugung von wegen, es geht am Tagesende ja natürlich darum, schnellere oder auch präzisere, sichere Versorgungen für den Patienten herzustellen. Aber erstmal begrüße ich Dennis. Hi Dennis, sei gegrüßt. Schön, dass du heute wieder dabei bist.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch. In der letzten Zeit war es ja leider nicht so häufig, dass ich oder dass wir beide zusammen eine Podcast-Folge machen können. Aber desto mehr freue ich mich, heute auch wieder dabei sein zu dürfen bei so einem richtig tollen Thema bezüglich Gips in der Orthopädietechnik. Und klar, es gibt ein wichtiges Werkzeug, beziehungsweise ist ja ein wichtiger Baustein für uns in der OT. Aber die Frage ist doch, was ist eigentlich unser Ziel? Eine, ja, ich sag mal ganz provokant, eine optisch perfekte Skulptur zu erschaffen oder ein Modell für ein passendes Hilfsmittel zu erstellen?
Ja, das stimmt, da hast du auf jeden Fall recht. Und ich glaube, wir beide sagen schon von wegen, Ziel sollte erstmal natürlich primär sein, so ein bisschen, dass das Hilfsmittel und dass der Patient, dass dem geholfen wird. Aber bevor wir richtig loslegen, hier nochmal ein kurzer Hinweis an dich als Hörer. Und zwar, wenn dir generell dieses Format gefällt, dann tu uns bitte einen Gefallen, weil das ist sozusagen das Feedback, was wir von euch bekommen, dass ihr mit dem Podcast-Player, den ihr gerade hört, einfach mal einen Daumen hoch macht oder eine 5-Sterne-Bewertung gebt. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig auch für uns, dass wir auch ein Signal bekommen, ne, dass das auch gehört wird, dass ihr da auch ein Interesse habt, dass wir das weitermachen sollen. Oder stellt doch bitte einfach mal eine Frage in den entsprechenden Fragenmodus in dem Podcast-Player, den du hast. Und das wollte ich nur noch mal kurz, bevor wir loslegen, noch mal reinbringen, von wegen, weil das ja schon noch mal auch die einzige Option ist, dass wir merken, bist du als Hörer überhaupt da? Hörst du dir das Ganze überhaupt an? Findest du das überhaupt interessant? Aber lass uns jetzt einfach mal loslegen. Und zwar, Dennis, Hand aufs Herz, jetzt mal wirklich, ne? Wenn ich in der OT-Werkstatt bin, ja, sehe ich ganz häufig, dass ein Techniker im Gipsraum steht und dort sehr akribisch modelliert. Also man merkt so richtig, mit Herzblut wird dort halt modelliert, gemacht, getan und so weiter. Und von meinem Blickwinkel sehe ich da halt sehr viel Passion, was ich total toll finde, so wie ein Künstler, ne, der das Ganze besonders, etwas ganz Besonderes schaffen möchte. Und kannst du mich mal kurz, ich mich als Laien sozusagen, mal abholen, wie so dieser Gesamtprozess aussieht? Also erklär mir doch mal bitte den gesamten Prozess, wie ein Gipsabdruck überhaupt gemacht wird.
Ja, kann ich gerne machen, aber vorher möchte ich auf deine einleitenden Worte noch mal ganz kurz eingehen. Und da würde ich mich jetzt auch zuzählen, wenn du mich vor ein paar Jahren in meiner Werkstatt besucht hättest, wie ich dann im Gipsmodellierraum stehe. Also genau so sah ich dann auch aus, wie die Leute, die du siehst, wenn du noch mal ab und zu in der OT-Werkstatt bist. Also das macht auch schon richtig Spaß, ja. Also das bekommt man aus mir auch nicht raus, ja, und da spricht jetzt wirklich mein Herz. Also das war eine meiner Lieblingsaufgaben in der OT, wirklich im Gipsmodellierraum zu stehen und Gips zu raspeln, auszumessen, Gips aufzutragen, ja, und ja, der ganze Gipsstaub, die ganzen Gipsraspel fallen einem in die Schuhe, in die Socken rein und alles. Ja, man hat verschmierte Hände, also das macht schon Spaß. Also, also das erstmal zusammengefasst.
Okay, ja, aber ich merke das schon.
Die Kehrseite ist natürlich auch, jetzt wo ich mich seit einigen Jahren mit dem digitalen Prozess beschäftige, welche Alternative es zu dem klassischen Gipsmodell gibt, sind mir natürlich auch viele Nachteile, ich würde es wirklich auch Nachteile aufgefallen. Aber ich glaube, da kommen wir bestimmt später nochmal drauf zurück. Um jetzt dir aber mal den gesamten Entstehungsprozess zu erklären, müssen wir wirklich bei Null starten. Beispielsweise, wenn wir einen Anruf, ich sage immer wir, aber ich arbeite ja auch nicht mehr im OT-Betrieb, aber irgendwie steckt das noch so drin. Ja?
Hast du ja auch lange genug
deshalb
gemacht,
sag ich so ist wir. Es ja nicht. Ja, schon, oder?
Ja.
Also wenn wir beispielsweise einen Anruf jetzt aus dem Krankenhaus bekommen, da ist jetzt eine Erstamputation oder ein wichtiger Auftrag, dann sieht es in einer OT-Werkstatt meistens so aus, dann sagt man dem Azubi Bescheid, du hör mal, pack doch mal die Gipskiste. Na, dann hat der Azubi meistens so eine Checkliste, wo genau draufsteht, welche Sachen in den Gipskoffer oder in die Gipskiste sollen. Ist von Gipslongetten, Gipsbinden, Aufschneidehilfe, Schere, Gipsisoliercreme, Handschuhe, Blaustift, Maßwerkzeug, Gipsunterlage, dass man natürlich nicht den normalen Boden vollsaut, ja, also dann wird die Kiste gepackt, dann fährt man ins Krankenhaus oder in eine Einrichtung oder zu den Patienten vor Ort, bereitet dann alles akribisch vor, breitet alles aus, passt auf, dass nichts dreckig wird, dass der schöne Teppichboden nicht voll kleckert. Dann wird eine Gipsschüssel genommen, da kommt in der Regel lauwarmes Wasser rein, ja, und dann bereitet man den Patienten vor, dann nimmt man erstmal Maße, schreibt alles auf, dann hat man ja eine Gipsisoliercreme, diese Creme schmiert man aufs Bein drauf, damit man später den getrockneten Gips auch gut abbekommt. Ja, und dann startet man mit dem Einweichen der entsprechenden Gipslongetten oder Gipsbinnen und wickelt das dann um die Extremität rum, massiert das ein, korrigiert die Extremität, wenn wir jetzt mal in der PG23 bei Orthesen bleiben, dann korrigiert man den Fuß, hält den halt einige Minuten in der korrigierten Stellung, so wie ich das haben möchte, bis der Gips dann wirklich hart ist. Dann sieht es so aus, macht man sich meistens ventral, da wo die Aufschneidehilfe reingelegt wurde. In der Regel ist es so ein kleiner Schlauch. Macht man sich mit dem Blaustift Markierungen drauf. Dann zieht man den Schlauch raus, geht dann mit der Gipsschere her und dann hat man ja so einen kleinen Kanal, wo ja vorher der Schlauch drin war und dann hat man auch Platz genug, um mit der Gipsschere dann ventral den Gips aufzumachen. Dann macht man den Gipsabdruck vom Bein ab. Und durch die Markierungen, die ich ja vorher drauf gemacht habe, weiß ich halt, wie ich den Gips später zusammenfügen muss. Ja, und dann, sage ich mal so, ist jetzt der Prozess beim Patienten vor Ort abgeschlossen. Man fährt zurück in die Werkstatt. Dann sagt man dem Azubi hier, gieß mal den Gips aus. Ja, dann geht der Azubi dann hin, macht den Gips erstmal zusammen anhand der Markierungsstriche, die ich ja vorher gemacht habe. Dann wird eine Gipslongette draufgelegt, dann wird der Gips erstmal zusammengehalten, dass der nicht aus der Form geht. Dann wird eine Gipsstange zurechtgesucht, die Gipsstange kommt rein, der Gipsabdruck wird von innen mit Talkum oder Seifenlauge isoliert. Das wird nochmal ausgespült, dann parallel macht man einen Gipseimer voll, also da entsteht dann flüssiger Gips. Und der flüssige Gips kommt dann in den Gipsabdruck hineingeschüttet. Dann muss ein bisschen gewartet werden, bis der Gips hart ist. Das kommt drauf an, je nachdem wie die Wassertemperatur ist, ob ich mit Salz arbeite oder ob ich ohne Salz arbeite. Dann sage ich mal, nach einer halben, dreiviertel Stunde ist der Gips ausgehärtet. Dann geht es darum, den vorher gemachten Gipsabdruck abzumachen. Dafür ist es wichtig, dass ich den Gipsabdruck von innen isoliere, weil sonst verbindet sich der flüssige Gips halt zu gut mit dem eigentlichen Gipsabdruck und dann hat man wirklich Schwierigkeiten, das abzumachen. Genau, wenn ich das dann soweit abgemacht habe, dann macht in der Regel, so kenne ich das, bearbeitet der Azubi den Gips ganz grob vor und sagt dann der entsprechenden Kollegin oder dem Kollegen Bescheid, dass dann weiter modelliert werden kann. Das ist erstmal so zusammengefasst, sind das die einzelnen Prozessschritte vom ich packe meinen Gipskoffer bis ich kann das eigentliche Gipsmodell erstellen.
Wow, also das sind auf jeden Fall viele Arbeitsschritte, muss man sagen. Das ist absolut. Auf jeden Fall, ja, es ist halt Handwerk, ne? Das merkt man auf jeden Fall schon alleine, wo ich jetzt zugehört habe, wie viele einzelne kleine Schritte da beachtet werden müssen. Also das ist schon wirklich extrem bemerkenswert, muss man sagen. Und gerade halt auch vom zeitlichen Faktor her, wie jetzt, ich weiß, mal braucht man ein bisschen weniger, mal geht es ein bisschen schneller oder so. Aber wenn man jetzt beim Patienten zum Beispiel vor Ort ist, wie lange dauert das ungefähr, um diesen Abdruck erstmal zu machen?
Ja, du hast natürlich die Vorbereitungszeit, dann hast du den eigentlichen Gipsabdruck und dann hast du natürlich noch die Nachbereitungszeit oder Aufräumzeiten beim Patienten. Und genau. Das ist egal, ob das im Krankenhaus ist, in der Einrichtung oder zu Hause. Ja. Ich würde aber jetzt so, ja, aber wie du schon sagtest, ist auch immer ein bisschen abhängig vom Patienten, von der Umgebung, wo man gerade ist. Aber so, ich würde mal sagen, Vorbereitung dauert so circa 10 Minuten. Dann hat man alles ausgepackt, sich alles ausgebreitet. Dann fängt der eigentliche Gipsabdruck an. Mit Wartezeit zum Aushärten. Man ist ja, ich kenne das so, in der Regel ist man zu zweit draußen. Also man kann Gipsabdruck auch ganz gut alleine machen, aber einfacher oder eine bessere Qualität, würde ich behaupten, kommt heraus, wenn du zu zweit zum Gipsabdruck fährst. Okay. Ja, das dauert dann nochmal, ja auch da, wenn es jetzt eine Unterschenkel, also wenn es jetzt eine Seite ist für eine Unterschenkelorthese bei einem Kind oder Jugendlichen, sage ich mal, braucht man nochmal so mit Aushärtezeit abmachen, vielleicht so 15, 20 Minuten. Dann vorher braucht man nochmal so 5 Minuten, 10 Minuten Zeit, um die entsprechende Maßdokumentation zu machen. Ja, und dann braucht man noch Zeit, den Patienten sauber zu machen, alles aufzuräumen. Dann auch nochmal 10, 15 Minuten vielleicht.
Mhm. Okay, also man hat dann schon, ich sag mal, ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde bis zu einer Stunde oder eine halbe Stunde bis Stunde.
Dreiviertel Stunde, würde ich jetzt mal sagen, die reine Zeit bei dem Patienten oder an dem Patienten. Ja. Mit Vorbereiten, Gipsabdruck und Aufräumen und Zusammenpacken und alles.
Mhm. Okay, was ich gerade sehr schön finde, muss ich sagen, dass man halt wirklich die Zeit an dem Patienten und auch mit dem Patienten zusammen verbringen kann. Ich glaube schon, dass das auch das ist auf jeden Fall ein wichtiger Faktor. In der Zeit, wenn der Gips dann irgendwie anhärtet oder so, da kann man ja auch über das ein oder andere Thema vielleicht auch reden und vielleicht auch gerade so die älteren Personen, die sind ja auch immer so, ach Mensch, das ist ja ganz schön, dass sie heute hier sind und das finde ich ja spannend und so weiter und so weiter. Also von dem Aspekt her finde ich ja das total klasse, dass man eigentlich sogar ein bisschen mehr Zeit aufwendet für diesen gesamten Prozess der, ich sag mal, Bestandsaufnahme, ne, dass man den Gipsabdruck beim Patienten dann auch gemacht hat, was dann wieder ein bisschen, ich sag mal, eher so die andere Seite der Medaille ist, so von meinem Bauchgefühl her, wenn man dann natürlich dann in die Werkstatt kommt, dass man da natürlich dann weiterhin viele, viele einzelne Schritte nochmal zusätzlich machen muss und so von meinem Bauchgefühl her eben auch viel Zeit an dem Modell dann wieder verwenden muss, um dann halt ein fertiges Hilfsmittel zu erlangen. Ja. Das ist dann so ein bisschen das andere. Also was ich sehr gut finde, muss ich sagen, eben die Zeit, die man halt mit dem entsprechenden Patienten auch verwendet. Aber auf der anderen Seite eben dann die Zeit, die man dann in der OT-Werkstatt dann aufwenden muss, um dann das Gipsmodell fertig zu machen, ist dann ein bisschen schwieriger.
Ja, also das kann ich auch bestätigen, ja, und das ist auch gut, was die Patientenbindung angeht, ja. Allerdings, wenn man jetzt mal rein rational das nur aus der Prozessebene betrachtet sieht, sieht's ja so aus. Es ist aber trotzdem, würde ich mal behaupten, angenehmer, wenn wir jetzt in der Kinder-OT bleiben, für ein Kind nicht eingegipst zu werden. Der Gips wird ja auch noch warm und je nachdem, wie warm mein Ausgangswasser ist, wo ich die Gipsbinde eintauche, desto wärmer wird der Gips auch beim Aushärten. Dann kommt das mit dem Gipsisoliercreme einstreichen, das mögen auch nicht alle Kinder. Dann hast du überall später, wenn es ausgehärtet ist, die harten Gipskrümmel und das muss sauber gemacht werden. Und ich glaube, uns allen wäre es schöner, wenn wir relativ kontaktlos die Modellerfassung bekommen, was ja mit einem 3D-Scan möglich ist. Mal unabhängig davon, dass das definitiv effizienter ist in dem Arbeitsprozess, ja, also dass es schon schneller geht, einen guten 3D-Scan zu machen im Vergleich zu einem guten Gipsabdruck.
Ja, nee, auf jeden Fall. Also
einfach mal so behaupten.
Und was ja natürlich auch ein Vorteil ist, muss man sagen, wenn man jetzt erstmal kontaktlos aufscannt oder scannt. Ich hatte neulich mal bei LinkedIn so ein Posting gemacht, dass halt ein Scan de facto nicht länger als oder im Schnitt für normale Sachen, ja, also komplizierte Sachen mal ausgeklammert, aber im Schnitt ungefähr, wenn die Technik aufgebaut worden ist, dass man ungefähr 3 Minuten benötigt, länger braucht man im Regelfall eigentlich nicht, muss man sagen. Aber auch natürlich so der Idealfall, ne? So dass man sagt, so ungefähr
genau, ja.
3 Minuten das oder 5 Minuten, dass man dann einen ordentlichen Scan dann hat. Und auch dort das Interesse natürlich der Patienten sehr groß ist, weil die verstehen wollen, oh, wie funktioniert denn das? Und das ist ja total spannend. Und früher war das alles ein bisschen anders und mehr Rumgeschmaddele, sage ich jetzt mal ganz einfach. Und ja, diese Wärmeausdehnung natürlich bei einem Gips, da hast du vollkommen recht, ne, das ist natürlich schon unangenehm. Und du musst dir natürlich dann auch diese Fehlstellung, musst du ja auch, hast du erzählt, muss man ja dann auch für eine bestimmte Zeit, bis er angehärtet ist, muss man ja auch den Fuß, Bein, den Arm oder sowas auch in der Lage richtig halten,
ja,
damit man später damit auch gut weiterarbeiten kann. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man dann doch einen falschen Gipspositionierung gemacht hat von der Korrektur her, naja, dass dann auf einmal das Ergebnis auch nicht mehr so gut ist.
Mhm. Ja, und da ist es, ja, wie du schon sagtest, und das ist unabhängig davon, ob du einen 3D-Scan nimmst oder ob du einen Gipsabdruck machst. Je besser der Gipsabdruck oder 3D-Scan ist, desto besser ist natürlich das Modell. Folgedessen ist natürlich auch die Passform besser von dem Hilfsmittel, was du baust. Und da ist es auch egal, ob du das Hilfsmittel traditionell fertigst oder ob es 3D gedruckt ist. Das hat ja nichts mit der Passform per se zu tun.
Nee, die absolut nicht.
Gute Passform entscheidet sich bei der Maßdokumentation beziehungsweise beim Gipsabdruck oder beim 3D-Scan.
Richtig. Und das Schöne ist ja auch, wenn man dann das digitale Abbild zum Beispiel hat, dann kann man halt auch, wenn die Fehlstellung nicht korrekt ist, kann man sie ja im Nachhinein über den Computer dann nochmal anpassen, dass man halt auch die richtige Fehlstellung dann korrigieren kann. Also das sehe ich auch nochmal als Vorteil jetzt von der Prozesskette her. Wie ist denn das eigentlich, wenn ihr denn in der Werkstatt seid und dann wirklich die ganze Abgießung dann macht und so? Wie viel Zeit benötigt denn dort ein Orthopädietechnik? Jetzt im Durchschnitt wieder, ja. Ich weiß, es gibt immer Sonderfälle, oder es geht was schief oder es muss nochmal was ausgegossen werden oder so. Aber auch dort einfach mal so im Durchschnitt, ne, bis man dann dort das entsprechende Modell hat, bis man dann weiter zum nächsten Schritt kommt, zum wirklichen Orthesenbau.
Also wenn ich mir jetzt vorstelle, man kommt in die Werkstatt zurück und da ist es unabhängig davon, welchen Qualifikationsgrad man hat, ob man Meister ist, Geselle oder Azubi, ja. Wenn man jetzt, sag ich mal, den Gipsabdruck von einer Unterschenkelorthese oder für eine Unterschenkelorthese in der Hand hat und das dann weiter bearbeiten möchte, ja, dann macht man sich ja die Gipsstange zurecht, legt die in den Gipsabdruck rein, dann verschließt man den vorne, weil man den ja aufgeschnitten hatte. Und da arbeitet man ja auch mit einer Gipslongette, die ja eingeweicht wird, die legt man drauf und bis das hart ist, ich sag mal, ja, 10, 15 Minuten, dann kann man den Gipsabdruck von innen isolieren, das, was ich ja vorhin schon sagte. Dauert vielleicht nochmal so 2-3 Minuten, dann fängt man an, einen leeren Eimer zu nehmen, da packt man dann Wasser rein und dann beginnt der Prozess des flüssigen Gipses anrühren. Das dauert dann, ja, ich sage vielleicht so 5 Minuten. Dann schüttet man den flüssigen Gips in das Modell rein. Und da gibt es halt verschiedene Tricks, diesen Aushärtungsprozess zu beschleunigen, indem man wärmeres Wasser nimmt oder auch noch Salz hinzufügt. Aber normal, im Durchschnittsfall, würde ich sagen, von dem Moment, wo du den flüssigen Gips reinschüttest, bis der Gips so hart ist, dass du weiterarbeiten kannst, brauchst du vielleicht so eine halbe Stunde.
Okay.
Ja, aber das heißt jetzt nicht, dass die Person, die das macht, eine halbe Stunde dabei steht und nichts tun kann.
Das hätte mich jetzt auch gewundert, muss ich sagen. Ja.
Also man fixiert sich die Gipsstange so in dem Gipsabdruck, den du ja vorher gemacht hast, der ist ja dann von innen hohl. Und Ziel ist es oder wichtig ist, darauf zu achten, dass die Gipsstange, die dann in dem Modell drin ist, nirgendwo an die Kante kommt. Mhm. Weil sobald du dann später den Gipsabdruck abgemacht hast und das eigentliche Modell hast und da die Gipsstange zu sehen ist, kannst du da natürlich nicht weiterarbeiten, ja, weil die Gipsstange im Weg ist.
Ja.
Und das ist anfangs ein bisschen frickelig, aber dann gibt's Haltevorrichtungen, die du dir so positionierst, dass die Gipsstange quasi so in dem Gipsabdruck schwebt, ohne an die Kanten oder ohne an die Außenwand zu kommen. Und dann schüttest du deinen flüssigen Gips rein und in der Zwischenzeit kannst du schon was anderes machen. Ja, und dann nach, sag ich mal, einer halben Stunde kommst du zurück und dann geht's darum, den eigentlichen Gipsabdruck abzumachen von dem Modell. Und dann wird's, ja, ich kenne das so, dann wird's meistens von der Person, die ausgegossen hat, grob abgeraspelt, dass dann eine entsprechend andere Person dann weiter bearbeiten kann. Ja, so sieht das dann aus.
Ja, okay. Also das heißt dann zum einen, dass man natürlich viele Arbeitsschritte hat.
Schon, ja.
Die man einhalten muss. Aber auf der anderen Seite, das fällt mir jetzt gerade auch nochmal noch mehr auf, dass man auch viele Materialien beziehungsweise viele, viele Objekte benötigt, um diese einzelnen Prozessschritte auch nahtlos ineinander verstricken zu können. Mhm. Also nicht nur der Orthopädie-Experte, der diesen Prozess im Blick hat, ne, das ist das eine, also wirklich das Handwerkliche, sondern auch, dass man sehr viele Werkzeuge auch benötigt und auch Materialien, unterschiedliche Materialien benötigt und dann daraus eben etwas Neues schafft. Deshalb kann ich das dann auch verstehen, wenn ich halt immer wieder mitbekomme, dass man so mit Passion und wie so ein Künstler sozusagen an diesem Gipsabdruck eigentlich feilt, so wie wir das eingangs gesagt haben, weil es ja auch wirklich so ist, ne? Also wie wenn man ein schönes Bild malt, ne? Und dann mit der einen Farbe, mit der nächsten Farbe und dies und das und den.
Ja, und du hast dann verschiedene Pinsel noch. Also ich habe noch nie irgendwie ein Aquarell oder Ölgemälde gemalt, aber man kennt das ja aus Film, aus dem Fernsehen, von Fotos, ne? Deshalb behaupte ich das jetzt einfach mal, dass man da ja auch viele unterschiedliche Werkzeuge braucht, um so ein Bild zu machen und auch Farben. Ja, und nichts anderes ist es beim Gipsabdruck auch. Das fängt ja vorgelagert schon mit den ganzen Werkzeugen oder Equipment an, was ich brauche, um einen Gipsabdruck zu machen, ja?
Ja.
Oder auch wenn dann ausgegossen wurde und du modellieren möchtest, brauchst du ja auch noch unterschiedliche Werkzeuge. Da gibt es verschiedene Raspelarten, ja. Gerade raspeln, halbrund, rund, Fliegendraht, Wasserschleifpapier. Dann gibt es verschiedene Schabwerkzeuge, um verschiedene Geometrien in dein Gipsmodell zu bekommen. Mhm. Dann brauchst du Gipsfarbe, weil du ja auch hier und da mal zusätzlichen Gips auftragen musst und damit du den aufgetragenen Gips von deinem ursprünglichen Gips unterscheidest, färbst du den ja auch ein. Und da gibt's schon viele Werkzeuge und das sind halt ganz viele kleine Arbeitsschritte, die du brauchst, um ein fertiges Modell herzustellen.
Ja, unglaublich. Also wirklich echt unglaublich. Und jetzt wird's mir auch wirklich, wo wir gerade darüber reden, wirklich total bewusst. Ne? Es ist halt wirklich so ein sehr künstlerischer Anspruch, ne, wenn man das so die Analogie so ein bisschen nimmt, dass man halt wirklich eben eine Skulptur erstellt, wo man halt genau diese ganzen Werkzeuge benötigt. Und wenn ich dann halt im Gegenzug wieder das Thema 3D-Scanning, den Prozess vom 3D-Scanning mir gegenüberstelle, dann ist es schon nochmal eine etwas andere Hausnummer, würde ich mal sagen. wo man natürlich auch wissen muss, wie das Ganze funktioniert. Und man muss natürlich auch erstmal lernen, damit umzugehen. Aber ich sehe, dass es schon nochmal allein in den Werkzeugen, die man benötigt und in den Materialien, die unterschiedlichen Materialien, die man benötigt, schon nochmal eine deutliche Reduktion ist. Und auch, vielleicht ein bisschen überspitzt gesagt, dieses Thema auch Nachhaltigkeit, ne? Weil man vielleicht weniger Müll, also deutlich weniger Müll produziert und Dreck produziert, ist natürlich das, wenn man auf 3D-Scanning zum Beispiel geht oder nur stückweise die ein oder andere Versorgung damit schon mal digitalisiert, hat man auch diesen Nachhaltigkeitsaspekt nochmal im Unternehmen, ja, ich sag mal, verbessert oder lebt das nochmal ein bisschen anders. Also das ist mir jetzt gerade wirklich in der Folge heute total bewusst geworden. Und was so der Unterschied halt auch wirklich ist, ne, auch von den Aufwänden her. Und auch, es ist halt ein Handwerk, das ist vollkommen logisch. Ne? Das war mir auch schon vorher klar. Aber gerade, dass man wirklich so viel benötigt, so viele unterschiedliche Sachen, so viele unterschiedliche Werkzeuge, das ist mir heute erst richtig, richtig bewusst geworden. Und da merke ich halt auch von wegen, wenn ich das nächste Mal in der OT-Werkstatt bin oder mit den OT-Experten spreche, dass man da halt auch nochmal ein bisschen anders mit umgeht. Und vielleicht auch nicht ganz so diese Brille, naja, es ist doch alles gar kein Problem. Man kann doch relativ einfach einen 3D-Scan nehmen und dann einfach loslegen und den Patienten dann scannen und dann hat man sein digitales Modell und dann geht's halt los und dann schickt man das halt zum Drucker, dass man den einen oder anderen damit vielleicht sogar auch ein Stück weit vom Kopf stößt. Mhm. Ja, das kann ich auf jeden Fall jetzt nachvollziehen, weil man ja auch viel Lebenszeit mit so einem Gipsabdruck ja auch aufwendet. Und wenn du das über Jahrzehnte hinweg machst und dann kommt da irgendwie so ein kleiner Heinzelmann vorbei und sagt dann hier von wegen, Mensch, das ist doch alles Mumpitz, was nicht der Fall ist, aber ne, ihr könnt das doch alles anders machen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie früher, wenn du mit der Postkutsche oder mit der Kutsche irgendwo von A nach B gefahren bist, ganz gemütlich oder gelaufen bist und jetzt auf einmal kommt da jemand und fährt mit einem Auto vor und sagt, hey, du könntest aber innerhalb von, weiß nicht, 8 Stunden oder sowas von Berlin nach München fahren mit ein bisschen Stau, wo du früher halt irgendwie 14 Tage gebraucht hast.
Ja, ja, und das ist ja so, selbst für die Leute, die immer noch skeptisch sind, was den digitalen Prozess angeht, ja, selbst wenn man sagt, man ist noch nicht so geübt beim 3D-Scanning, klar, so wie du ja auch sagtest, ja, das ist ein neues Werkzeug, ein 3D-Scanner, das Werkzeug in der Hand zu halten, auch das muss natürlich geübt werden. Ich muss üben, wo starte ich beim 3D-Scan, wo ist darauf zu achten, ne? Wie bewerte ich die Qualität des 3D-Scannings in Echtzeit, was ich an meinem Bildschirm sehe. Das muss ja auch alles gelernt werden. Ja? Mhm. Und das, was du sagtest, ein 3D-Scan in 3 bis 4 Minuten zu machen, das hast du da ein bisschen relativiert. Ja. Das ist natürlich, wenn alles optimal läuft. Ja. Und auch da würde ich sagen, man muss das dann auch immer vergleichen, wenn ich jetzt beispielsweise mit 2 Personen einen Patienten scanne für eine AFO. Wie viel Zeit brauche ich für einen guten 3D-Scan und wie viel Zeit brauche ich für einen guten Gipsabdruck? Von dem Zeitpunkt, wo ich beispielsweise bei den Leuten die Tür reingehe in die Wohnung, bis ich herausgehe. Und das spreche ich aus eigener Erfahrung. Also ich scanne seit circa 2016 am Patienten, also direkt am Patienten. Mhm. Deshalb, also ich habe schon 1-2 Scans am Patienten auch erfolgreich durchgeführt und das geht wesentlich schneller. Das muss auch mal so gesagt werden. Also der Prozess ist schneller. Das heißt, ich habe mehr Kapazitäten, um Zeit mit dem Patienten zu verbringen. Wirklich nochmal nachzufragen. Hör mal, Patient XY, was möchtest du denn? Wie soll denn die Versorgung aussehen? Ja, was vielleicht, eventuell, da nehme ich mich ja nicht von aus, so im Alltag, wenn der stressige Alltag ist, vielleicht so ein bisschen runtergeht, weil ich weiß, boah, ich habe jetzt einen vollen Terminplan, ich muss in einer halben Stunde schon wieder beim anderen Patienten sein und dann habe ich noch 2 andere Patienten, dann zurück in die Werkstatt fahren, dann müssen alle Gipsabdrücke noch ausgegossen werden, am besten heute noch zu starten, das Modell zu erstellen. Ja, also ich weiß ja auch, wie das ist.
Ja.
Aber da erleichtert, auch wenn man noch nicht so erfahren beim 3D-Scanning ist, aber das erleichtert einen wirklich dem gesamten Prozess beziehungsweise gestaltet den effizienter.
Ja, auf jeden Fall. Und wenn du Zuhörer jetzt sagst von wegen, boah, ich finde das total spannend und ich würde gerne mal wissen, wie das mit dem 3D-Scanning wirklich funktioniert, dann hier nochmal meine Appellierung. Buch dir direkt mal ein Erstgespräch mit Dennis. Ne, wir packen das auch wieder in die Shownotes rein, dass ihr einfach mal euch unterhaltet, wie das bei euch in der Werkstatt funktioniert. Und wenn ihr euch, wenn ihr euren Fachmann sozusagen mit an die Seite nehmt für eure OT-Werkstatt, dann können wir euch relativ schnell und in kurzer Zeit auf Flughöhe bringen, dass ihr halt wirklich auch einen digitalen Prozess erstmal umsetzen könnt, erstmal dieses Fundament erstmal umsetzen könnt und nicht lange selber rumtüftelt. Und dann, wenn ihr da nochmal auch weiter betreut werden möchtet von uns, dann haben wir da auch wirklich angepasste Schulungskonzepte zum Beispiel, die dann auch längerfristig laufen. Und das ist halt natürlich auch immer angepasst, wirklich auf eure Situation. Wie ist denn eure Struktur denn auch im Sanitätshaus, mit der OT-Werkstatt, mit den Kollegen? Wie viele Techniker habt ihr dann? Wie ist denn überhaupt die Struktur beschaffen und so weiter und so weiter? Aber wir können euch auf jeden Fall dort mit unterstützen, können euch da an die Hand nehmen, um dann wirklich so einen digitalen Prozess und die Grundlage dafür erstmal umzusetzen, bis dann auch später das auch richtig in so eine richtige additive Fertigung geht. Also ich habe ja letztes Mal bei der Folge auch gesagt, mit diesen ganzen Buzzwords und so, additive Fertigung, sprich, dass ihr halt viele Versorgungen in kurzer Zeit auch selber in-house produzieren könnt. Auch dahin, also bis zu dem Schritt können wir euch da auch unterstützen. Und Dennis, hast du noch etwas zu diesem Thema Gips noch dazu zu fügen?
Bestimmt, aber ich wollte noch eine Ergänzung sagen zu dem, was du jetzt gerade sagtest, was ja vielleicht einige Zuhörende nicht wissen, wenn wir so eine Podcast-Folge aufnehmen, vor allem wir beide zusammen. Wir haben ja in der Regel schon immer einen festen Tag, ja, der bei uns so geblockt ist. Und jetzt haben wir für diese Podcast-Folge diesen Tag aber vorverlegt, weil ich morgen nicht kann, weil ich halt morgen bei einem Kunden einen exklusiven Workshop gebe, wo es wirklich um das Thema guten 3D, also 3D-Scanning und Konstruktion geht. Ja, und das ist das, was du ja vorhin auch sagtest. Das bieten wir natürlich auch an. Wir bieten Workshops an, wir bieten Schulungsprogramme an, die dann über ein halbes Jahr geht. Ja, wenn ihr da grundsätzlich Interesse habt, wie man das Verein traditionelle OT, um dann den Übergang zu schaffen in die Digitalisierung. Ja, kontaktiert mich erstmal für ein kostenloses Erstgespräch und dann schauen wir gemeinsam mal weiter, wie wir oder wie ich euch dann helfen kann.
Genau, das doch auf jeden Fall.
Das wollte ich da zu dem Punkt nur noch mal ergänzen. Ja, und zum Thema Gips, also ich glaube, da können wir noch zig Podcast-Folgen machen und ich hoffe den Zuhörenden, dass man das merkt, dass mir das früher wirklich Spaß gemacht hat, im Gipsraum zu stehen. Also das ist auch keine schlechte Arbeit. Das gehörte wirklich zu den Top 3 Arbeiten, die ich immer so durchgeführt habe. Ja, und ich finde das richtig schön, im Gipsraum zu stehen. Aber am Ende des Tages muss man sich die Frage stellen, wenn ich eh so viele Aufträge habe und zu wenig Personal in der Werkstatt, warum soll ich da nicht hergehen, auch wenn es eine schöne handwerkliche Tätigkeit ist, muss ich doch trotzdem als verantwortliche Position für mich überlegen, was ich effizienter gestalten kann, damit die Patienten, und da geht es doch wirklich am Ende des Tages drum, die Patienten sollen zeitnah die Versorgung bekommen. Und das wäre halt der erste Schritt in der gesamten Herstellungsprozesskette eines Hilfsmittels. Vom Gipsabdruck in den 3D-Scan überzugehen, um dann die digitale Datei von dem Bein beispielsweise, wenn es um eine AFU geht, um das dann digital zu modellieren und zu konstruieren. Ja, also ich kann das aber auch verstehen, wenn vielleicht Kolleginnen und Kollegen so ab in meinem Alter, also ich bin jetzt 44, wenn man sich da schwer tut, den Gips loszulassen und dafür die Maus in die Hand zu nehmen, um das alles digital zu machen. Aber ich kann euch versichern, ich habe im Zuge meiner Druckerfachmann-Tätigkeit ja wirklich aktiv damit angefangen, vor ein, dreiviertel Jahren das alles digital zu modellieren und konstruieren, und das hat hervorragend funktioniert, glaube ich. Also alle die mit mir schon mal einen Videocall hatten in meinem Homeoffice, mein Hintergrund an der Wand, der besteht aus, ja, ich drehe mich mal gerade um, zu 90-95% selbst konstruierten Orthesen, und die habe ich dann alle selbst konstruiert, und das hat hervorragend funktioniert.
Ja, und da sieht also, man natürlich auch nochmal die Anforderungen, ne, von den Sanitätshäusern. Daraus kommt es natürlich auch, ne, dann will man das zeigen, sei es irgendwie eine normale Versorgung, dann irgendwie eine flexible oder gelenkige Orthese, und dass du da halt auch eben einen Fundus mitbringst von verschiedenen Applikationen aus verschiedenen Häusern, muss man ja auch sagen. Also wo einfach dieses, ne, wo der Bedarf halt ist. Und das kommt natürlich auch immer von jedem einzelnen Projekt, ne, was du auch betreust. Dass man halt merkt von wegen, da hast du denn das Know-how nochmal zusätzlich umgesetzt und diese Problematik festgestellt und hast dann auch immer wieder gezeigt, wie man zum Beispiel den oder den Anwendungsfall auch in einen digitalen Prozess dann umsetzen kann. Und auch du, lieber Zuhörer, wenn du davon auch natürlich profitieren willst und ein bisschen auch die Abkürzung möchtest und halt nicht jahrelang überlegst, ach, wie kann ich das denn machen und wer kann das denn machen oder so. Wie gesagt, bucht einfach mal einen Termin mit Dennis, na, dass er da mal ins Erstgespräch geht. Kostet nichts, außer erstmal ein bisschen Zeit. Und klar, Zeit ist auch immer kostbar, aber wenn man dann doch vielleicht die ein oder andere Abkürzung bekommt und da dann auch geleitet wird von einem Experten, dann macht das auf jeden Fall Sinn, weil das macht man ja in anderen Bereichen ja genauso. Also von dem Punkt her, ne, bucht euch mal einen Termin mit uns und dann schauen wir mal, wie wir euch dort auch versorgen können, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Und Dennis, wenn wir sonst jetzt nichts mehr weiter haben, würde ich heute unsere OT-Werkstatt zumachen. Oder fällt dir noch etwas ein? Was willst du noch mal den Zuhörern mitgeben?
Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte, Dominik.
Sehr schön,
dann
Mensch.
Dann darfst du die OT-Werkstatt zuschließen,
genau,
und wir beide machen Feierabend für heute.
Genau, wir machen heute Feierabend, richtig. Nee, also Dennis, schön, dass du heute wieder dabei warst. Genau, also die Zuhörer haben es, glaube ich, auch schon mitbekommen gehabt, von wegen, also Dennis ist jetzt nicht mehr immer in jeder Folge dabei, weil wir schon versuchen, jede Woche irgendwie einen Impuls zu setzen. Aber ich kriege natürlich auch immer wieder ein paar Sachen von Dennis natürlich zugeschickt. Von wegen hier, wir können doch darüber mal reden oder red doch mal darüber. Heute haben wir wieder mal eine etwas längere Folge gehabt. Ich fand das wieder mal sehr, sehr schön. Also ich mag diese Dialogfolgen auch total, weil das halt wirklich nochmal was anderes ist, als wenn man denn so alleine irgendwie ins Mikro redet. Und ich hoffe aber trotzdem, dass es dir als Zuhörer generell unser Format gefällt. Und appelliere nochmal, bitte Daumen hoch, positive Bewertungen, gebt uns ein Feedback dazu, wie euch das Format gefällt, ob wir das so weiterführen sollen. Auch wenn ihr Fragen habt, dass wir die auch halt hier im Podcast einfach mal thematisieren können, dann haltet euch bitte nicht zurück. Und ja, wenn ihr mal etwas in den Händen halten wolltet zu dem Thema 3D-Druck und Patientenversorgung, also beziehungsweise 3D-Druck in der Orthopädietechnik, dann bestellt euch unseren Praxisleitfaden über unseren Online-Shop. Wenn ihr den Gutscheincode Podcast angibt, spart ihr euch sogar die Versandkosten. Dann für diejenigen, die schon ein bisschen digitaler unterwegs sind, ihr findet uns auch bei LinkedIn, sowohl den Dennis Opielke als auch mich. Verknüpft euch gerne. Wir haben auch eine geschlossene Gruppe, und zwar OT-3D-Druck Anwender aus Deutschland in der Orthopädietechnik. Und dort kommt in unsere geschlossene Gruppe, einfach mal kurz anklopfen. Und wenn wir merken und sehen, wir prüfen das Ganze nochmal, wenn ihr wirklich eben aus dem OT-Kontext kommt, dann kommt ihr da natürlich, lassen wir euch natürlich herzlich rein. Und so langsam füllt sich die Gruppe auch. Und Dennis und ich haben immer mal wieder Impulse und so ein paar Tipps und Tricks, die wir dort entsprechend teilen. Also kommt gerne dazu. Und ja, wichtig ist auf jeden Fall nicht nur zuhören, sondern umsetzen. Das ist uns auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Also bucht am besten, wenn euch die Folge gefallen hat, direkt einen Termin mit Dennis und kommt ins Erstgespräch. Und dann schauen wir mal, wie wir euch entsprechend unterstützen können in eurer OT-Werkstatt, um einen digitalen Prozess bei euch umsetzen zu können. Bis zum nächsten Mal. Es hat mich sehr gefreut. Ciao.
Das war's für heute in der OT3D-Werkstatt. Ich hoffe, du konntest heute einige spannende Einblicke mitnehmen und fühlst dich motiviert, die Digitalisierung in deiner Werkstatt voranzutreiben. Dieser Podcast wird bereitgestellt von druckerfachmann.de.